Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Business Turbos Podcasts. Mein Name ist Philipp Semmelroth und hierbei handelt es sich wieder um eine Interviewfolge. Das heißt, du hast die Möglichkeit, die Videospur auf YouTube zu verfolgen und meinen heutigen Gast, auf den ich mich besonders freue, Boris Grundl, damit auch mal in voller Blüte zu erleben. Bevor wir jetzt direkt in die Materie einsteigen, erstmal guten Morgen, Boris.
Philipp, vielen Dank für die Einladung und ich hoffe sehr, dass wir deine zuhörenden Menschen inspirieren werden.
Also ich glaube, das ist relativ einfach zu erreichen, weil du hast mich vor vielen Jahren begeistert. Ich habe ja bei meinem Podcast auch so ein bisschen den Anreiz, mich mit Menschen, die mich sehr früh irgendwo abgeholt haben, einfach jetzt mal anderweitig auszutauschen. Und ich freue mich, durch zunehmende Sichtbarkeit, durch zunehmende Vermarktung in eigener Sache und so weiter, gelingt es immer besser, auch die großen Jungs am Markt mal für ein Interview zu gewinnen. Und von daher halte ich es hier mal in die Kamera für diejenigen, die die Videospur gucken. Ich habe vor vielen Jahren, als ich mich damals mit meinem Unternehmen sozusagen auf den Weg gemacht habe, mit der Fragestellung beschäftigt, wie kann man eigentlich effektiver führen und damit natürlich alle mal diese, Antworten gesucht, für die es eigentlich aus meiner Sicht nie eine abschließende Lösung gibt. Yeah. Und Boris hatte ein relativ cooles Buch da geschrieben, Leading Simple. Ich sag relativ, weil das hat er inzwischen so oft überarbeitet, weil es einfach ein Bestseller und ein Longseller geworden ist, dass es immer noch neue Impulse dazu gibt. Ich habe tatsächlich jetzt inzwischen, ich glaube, die letzte Auflage, die ich genannt habe, war 15. oder so. Das hier ist, glaube ich, die dritte oder vierte. Also von daher, es ist ein wachsendes, ein dynamisches Werk. Ja. Und ich würde heute gerne aber mal einfach über die Praktikabilität der Führungsansätze sprechen, weil das hat mich damals bei dir so abgeholt. Von daher fangen wir ganz einfach an. Was zeichnet eine gute Führungskraft aus?
Definitionen helfen. Also wenn ich jetzt frage, wie gut führst du? Dann kannst du natürlich in irgendwelchen idealistischen Themen, die du irgendwo gelesen hast, abbiegen. Ne? Und dann weiß ich was von Charisma oder sonst irgendwas reden. Aber es ist relativ simpel. Wenn ich jetzt mich ganz kritisch reflektiere, wie gut führe ich eigentlich? Woran erkenne ich das als Führungsexperte? Dann schaue ich mein Umfeld an innerhalb eines Jahres. Und wenn mein Umfeld innerhalb von einem Jahr mehr Verantwortung übernimmt, und das durch Ergebnisse bestätigt, also liefert, heißt das, ich führe gut. Okay. Und dann gehe ich eben weg von einem theoretischen Ansatz oder einem Modell hin in die Wirkung. Und wenn ich von der Wirkung rückwärts zum Ergebnis rückwärts denke, dann komme ich dann zu einfach smarten und klugen Antworten. Also ich beobachte mein Umfeld, kannst du dich auch fragen, kann jeder, der jetzt zuhört, fragen, okay, kommen die Leute denn noch mehr mit Problemen zu mir oder stehen sie mir dauernd auf der Kippe oder sagen sie mir nicht, wo der Schuh drückt oder delegieren sie zurück oder übernehmen sie immer mehr Verantwortung und zeigen das durch bessere Ergebnisse. So. Wenn ich das als Leitstern habe, dann weiß ich schon mal, dass ich gut führe. Wir gehen also eher vom Ergebnis aus, von der Wirkung, als von dem Weg dahin.
Inwieweit ist dann beispielsweise aber auch die Klarheit, sowohl die eigene Klarheit wie auch die Klarheit in der Kommunikation, was die zu erreichenden Ergebnisse angeht, entscheidend? Weil ich habe manchmal das Gefühl, so im Mittelstand, du fragst jemanden, was willst du? Und am Ende des Jahres sagt er einfach, ich möchte nächstes Jahr 10% mehr. Und das heißt einfach nur, ich lege 10% auf das drauf, was wir dieses Jahr erreicht haben. Dann wird das vielleicht ein Umsatz oder ein Mitarbeitern oder was auch immer festgemacht. Aber letztlich ist das aus meiner Sicht gar keine wirklich hergeleitete Strategie, sondern das ist einfach nur was Kopiertes, was man da draußen aufgeschnappt hat, weil das alle so kommunizieren. Also mit so einer vagen Führungsstrategie, glaube ich, kann man keine großen Erfolge erzielen. Wie ist deine Sicht darauf?
Also genau das. Jetzt habe ich das Problem, wir sind live on air, muss was ausstellen. Sorry dafür.
Ja, kein Problem. Das ist so im Geschäft. Wir werden als Führungskräfte immer gestört. Wir müssen in der Lage leben und deshalb alles gut.
Ja, genau. Und deswegen hat man vor dem Podcast noch nicht auf Flugmodus gestellt. Ne?
Alles gut.
Also, Ergebnisorientierung. Wo will ich hin? Was will ich? Du sprichst einen richtig, geilen Punkt an. Okay? Und wir wollen ja nicht jetzt immer nur auf anderen rumreiten und denen sagen, was sie alles machen und tollen und wir wissen, weil wir Bücher geschrieben haben und Bescheid wissen. So. Einer meiner größten Probleme ist, wirklich zu wissen, was ich will. Immer wieder. Aufs Neue. So. Und da mache ich folgenden Fehler. Dann denke ich, mein Umfeld müsste mir vielleicht sagen, was ich wollen sollte. Oder ich stelle irgendjemanden ein, ja, der mir dann sagt, was ich wollen könnte. Und es ist dann jedes Mal diese mangelnde Klarheit. Also um klar zu sein, ich weiß schon, ich habe in vielen Dingen Klarheit, habe ich erarbeitet, durchdacht und so weiter. In manchen aber eben auch nicht. Und das ist immer wieder interessant, wenn ich jetzt als Unternehmer, ich habe auch ein paar Leute am Start, ist einer meiner größten Schwächen, zu denken, ich wüsste, was ich will, aber eigentlich mir unbewusst erholfe oder helfe, dass andere mir sagen könnte, wo es lang geht.
Mhm.
Und in dem Prozess befindet sich fast jeder Unternehmer auch, dass er eine Klarheit in manchen Bereichen hat, ja, und in manchen hatte sie einfach nicht. Also ist es schon wieder schwierig zu wissen, wo bin ich mir richtig klar und wo nicht. Und dann muss ich daran arbeiten, zu wissen, was ich wirklich will. Und der Punkt, wenn du da, machen wir uns auch nichts vor, ja, wenn wir wirklich wissen, was wir wollen, wenn wir es wirklich wissen, ganz klar, okay, jetzt können wir noch eine Zeithorizont reinmachen, dann kann es aber sein, wenn ich mir zu wenig Zeit gebe, sage ich, ich will im halben Jahr da sein, dann fummel ich rum, trick's rum, ziehe am Gras, mache irgendeinen Scheiß, manipuliere, ist es nichts. Wenn ich dann sage, ja, wird schon irgendwann, ist es auch wieder nichts. Ja, also dieses zu wissen, ich will da genau hin, dann ungefähr zeitig zu orientieren und dann meine mentale Kraft auf diesen Prozess ausrichten, ist fast die Meisterleistung, Philipp. Es ist eines der größten Probleme. Wir haben jetzt heute...
Ich glaube, man...
Ja?
Entschuldigung, mach weiter. Nee, weiter. Bitte, ja. Geh weiter rein.
Wir haben heute Abend einfach so ein Event auf dem Testturm in Rottweil, wo ein paar Unternehmer, so 100 Unternehmer zusammenkommen. Also im Grunde genommen das, über was wir hier reden. Und einer meiner Botschaften wird eigentlich zu sein, in dem ganzen Chaos, deswegen diese Ausarbeitung, die da ist, was willst du eigentlich gerade? Um was geht's eigentlich? Und ich weiß nicht, wie es dir geht oder wie für dich das ist, ja, immer zu wissen, was du willst. Ist eine riesen Herausforderung und deswegen auch die Daseinsberechtigung von Gesprächen auf Augenhöhe, so wie wir es ja mit Unternehmern machen, dass man von jemandem, der eine Unternehmung leitet, eben okay bekommt und sagt, komm, ich möchte in die Challenge mit dir. Und dann hilf mir vielleicht bitte daran, weil wenn ich diese Unsicherheit kommuniziere nach innen, weil wenn ich nicht weiß, was ich will, was löse ich unbewusst aus? Dass andere gucken mich an und sagen, ja, der weiß ja gar nicht, was er will. Und wenn er nicht weiß, was er will, wie will ich denn dem folgen?
Ja.
Und es gibt so drei Punkte, die mich faszinieren. Vielleicht faszinieren die dich auch. Das erste ist, fühl dich wohl in deiner Haut.
Mhm.
Wohl in deiner Haut heißt eigentlich, dir geht's gut oder du bist glücklich. Ne? Es ist okay, wo du gerade bist und so weiter. Das ist so, fühlst dich wohl in deiner Haut. Das zweite, du weißt genau, was du willst. Und drittens, du hast Spaß dabei.
Ja, also das unterstreicht gerade wenn man selber natürlich auch in einer positiven Grundstimmung an die Sache rangeht, weil man eben fasziniert ist, wenn man sich mit dem Ziel identifiziert, ja. Glaube ich, ist ja. Es auch leichter, die notwendige Motivation aufzubringen, auch mal die Tage durchzuziehen, wo es mal nicht nach Plan läuft. Und das ist ja manchmal deutlich dramatischer, als dass man vergessen hat, den Flugmodus zu aktivieren. Da gibt es ja dann einfach diese ganzen unternehmerischen Krisen, für die wir ja tatsächlich auch bezahlt werden, die zu lösen, zu kontrollieren ja. Und das Unternehmen ja. Trotz der Rückschläge weiterzuentwickeln.
Ja.
Aber was ich tatsächlich auch einfach immer wieder feststelle, ist, manchmal hat man ja subjektiv den Eindruck, dass man eine ziemlich klare Vorstellung von dem hat, wo die Reise hingehen soll, wenn man es mal so bildlich untermauern möchte. Aber tatsächlich hat der ein oder andere Mitarbeiter vielleicht längst nicht die gleiche Klarheit. Und da ist es aus meiner Sicht natürlich auch wichtig, als Führungskraft immer mal so den Rückkanal aufzumachen und zu sagen, gib mir gerne Feedback, wenn du dich nicht richtig abgeholt fühlst. Gib mir gerne Feedback, wenn du Zweifel hast, was eigentlich deine Teilaufgabe im Gesamtplan ist. Und ich glaube, dass das der ein oder andere nicht aktiv genug macht und deshalb die Leute mitlaufen, bis sie irgendwann einfach gar nicht mehr wissen, warum sie laufen und dann gehen sie vielleicht auch in eine andere Firma. Erlebst du das mit den Unternehmern, wo du da im Dialog stehst, auch öfter, dass die teilweise zwar selber denken, sie wären klar, aber du schon im Gespräch selber merkst, der wirkt zwar überzeugt, aber irgendwie ist das in sich auch widersprüchlich oder nicht kongruent, weil eben hat er noch in die Richtung argumentiert, jetzt sind die. Erlebst du sowas auch oder ist das so nur bei mir im Umfeld immer wieder, ja, ich sag mal, erkennbar?
Wir haben jetzt die zweite Ebene. Wir haben jetzt erstmal die Ebene, dass ich weiß, dass ich klar bin. Okay, ich weiß jetzt, wo ich hin will. Vielleicht weiß ich die Zwischenschritte, vielleicht weiß ich die Ressourcen. Bin ich bereit, den Preis zu zahlen? Jetzt haben wir hier einen Haken dran, okay? Also interne Klarheit ist durch. Punkt.
Ja.
Jetzt geht's externe Klarheit, also alle anderen. Mhm. Zweite Baustelle, andere Baustelle. Wenn ich denke, ich bin klar, hoffe ich, dass die anderen auch klar sind. Und dann werde ich mit Erschrecken feststellen, dass dem nicht so ist. Also habe ich einmal die Verantwortung, dass ich in mir Klarheit und Zwischenschritte bereit, den Preis zu zahlen, Widerstände und so weiter, Haken dran. Und jetzt geht es darum, dass diese Klarheit bei anderen entsteht. Und da werde ich merken, dass ich ja jetzt bei Leadership bin. Das erste ist ja Selbstführung als Unternehmer. Das zweite ist jetzt andere führen. Wie erreiche ich die Klarheit in den anderen? Und das ist etwas, das fast alle unterschätzen. Also nehmen wir mal an, wir gehen auf einen Workshop, so 2,5 Tage irgendwo hin, wir denken, machen, Strategie, planen und so weiter und so fort. Na, symbolisch, wir gehen auf den Berg Sinai und kommen dann mit den 10 Geboten vom Felsen herunter. Und dann denken wir natürlich, wir stellen die 10 Gebote hin und machen sie im Internet klar und dann wissen die Bescheid. Und wir haben uns 2,5 Tage genommen, um die Klarheit zu bekommen und jetzt kommen wir so, werfen es einmal mit einer E-Mail in den Kreis und denken, wir haben's. Und das geht natürlich nicht. Also wenn wir so viel brauchen, brauchen die anderen genauso viel.
Ja, oder vielleicht sogar noch länger, weil ich glaube, dass wenn man sich da 2,5 Tage trifft, hat man ja im Vorfeld sich schon viele Gedanken darüber gemacht, wo will ich hin, was bringe ich mit, welche Impulse will ich setzen. Und derjenige, der jetzt ganz kalt abgeholt wird, der braucht ja auch diese Vorlaufzeit. Der muss ja vielleicht auch, je nachdem, wie viel Gesamtüberblick der über die gesamte Organisation und die Teilaufgaben hat und auch die, ich sag mal, Zusammenhänge der einzelnen Abteilungen, der muss ja vielleicht noch viel intensiver abgeholt werden. Und leider, das finde ich persönlich manchmal ein bisschen, ja, ich sag mal, anstrengend als Führungskraft, auch immer wieder sozusagen neu abgeholt werden. Also ich bin ja eher der Typ, ich denke, jetzt muss es einmal verstanden haben, soll er das jetzt mal durchziehen, aber leider kommen da natürlich auch neue Impulse. Du lachst, du wirst genau wissen, was ich da meine. Das ist halt einfach die Challenge als Führungskraft. Du musst halt die Leute immer wieder neu abholen und immer wieder neu auf die Mission einschwören. Ne?
Es gibt einen Grund, warum du Unternehmer bist und die anderen nicht.
Ja.
So, das ist relativ simpel. Weil wenn die Vorstellungskraft und Umsetzungskraft hätten, wären sie auch Unternehmer.
Punkt. Ja.
So.
Aber manchmal also haben wir ja einfach richtig gute Leute und du weißt ja, wie man die findet. Also lass uns mal gerne noch den Punkt vertiefen und gleichzeitig dann auch überschwenken, wie finde ich die Leute. Weil ich habe ja zum Beispiel den Herrn Hummel da bei euch kennengelernt. Das ist ja einfach ein super Mann. Das ist ja kein Zufall, dass solche Leute bei dir arbeiten. Also wie bringe ich die Leute dahin? Wie finde ich die? Wie binde ich die? Hol da gerne mal aus.
Also, wir haben jetzt bei uns einen Haken dran, jetzt gehen wir nach außen. Also, derjenige, mit dem du kommunizierst, rechne damit, dass er erstmal auf Widerstand geht. Also, wir haben so einen Satz, Menschen verändern sich nicht gerne. Das ist so ein Mantra und da muss man aufpassen. Nein, das stimmt nicht. Menschen verändern sich nicht gerne, wenn die Idee nicht von ihnen kommt. Und jetzt habe ich schon ein anderes Framing, okay? Weil wenn ich sage, Menschen ändern sich nicht gerne, ich komme vom Berg Sinai und jetzt sage ich denen, ab morgen machen wir es so. Und übrigens gehen wir dahin und wir bauen das und so weiter und so fort. Und jetzt erwarte ich, dass die anderen gleich Hurra schreien. Das ist das Problem. Wenn du Menschen Veränderungen bringst, die von dir kommen, erwarte Widerstand. Erwarte ihn. Weil es kommt nicht von denen. Und deswegen ein anderes Mantra, ist ja nur ein Framing, das ich anbiete, limitiere dich nicht mit dem Satz, Menschen ändern sich nicht gerne. Den hörst du überall.
Ja, ist auch bequem.
Ja, natürlich. Oder mach doch den Satz anders. Menschen ändern sich gerne, wenn ich ihnen die Sinnhaftigkeit und die Ideen der Tiefe vermittle. So, und jetzt habe ich ein anderes Framing. Und jetzt werde ich merken, dass andere Menschen dann schon gerne mitkommen, wenn sie den Sinn und den Weg verstehen und wo es hingehen soll. Also nicht, ich muss mich erklären, aber die meisten denken halt, ja, jetzt ist es mir klar und jetzt müsst ihr mir alle anderen folgen, weil ich bezahle euch ja und so weiter und so fort. Und früher hat man eine Ansage gemacht, dann kam da der Silberrücken und dann hat er dann gesagt und dann sind die alle gefolgt und so weiter. Und das ist halt nicht mehr so. Wir hatten früher eine klare Ansage, die Leute sind gefolgt. Heute sagen die Leute, warum. Es ist immer, warum macht der Bundeskanzler das? Warum hat er es nicht so gemacht? Meine Kinder, warum die Lehrer, die Eltern, der Unternehmen, immer warum der andere? Die Leute fragen sich immer, warum machen es die anderen? Immer warum. So, wenn wir jetzt klar sagen, das ist der Sinn, da wollen wir hin, warum wollen wir da hin? Das ist so und das ist so und das ist so und das ist so. Erzähl mir, wie denkst du darüber? Und wenn die Veränderung von dir kommt und nicht von den Leuten selbst, rechne mit Widerstand. Geh einfach davon aus. Ein einfaches Beispiel. Ich bin ja schwerstbehindert, zu 90%. So, ich fahre ja oft an Tankstellen. Komme mit dem Auto an, muss tanken. Und dann muss ich jedes Mal irgendjemand anquatschen. Ne? Oder ich würde parken, ausstehen mit dem Rollstuhl, weißt du, Tankrüssel rein, dann wieder raus. Also wird's ja wahnsinnig. Also muss ich immer jemanden ansprechen. Und ich komme jetzt ja mit Autos an, die sehr günstig sind. Jetzt kommt also ein Rennwagen an, macht einer das Ding runter und schreibt mal so, ja, komm mal her, ich brauche deine Hilfe. So, es ist immer das Gleiche. Ich brauche die Hilfe. Ist halt so. Ich habe nicht immer Bock zu fragen. Es geht ja manchmal auf den Sack, aber es ist halt so. Und dann spreche ich jemanden an und die dann erst arrogantes Sackgesicht aus dem Rennwagen, der kann auch aussteigen mit mir rein, weil was redet der dann so? Also habe ich immer erst mal Widerstand, dann wedle ich mit dem Rolli-Zeichen. Und dann merkt man richtig in den Augen zuerst so, ne? Und dann, und dann machen die alles für mich.
Ja.
Ist aber so eine Symbolik. Rechne immer erstmal mit Widerstand und gib den Leuten, auch wenn ihr das sagt, wird das wieder was bringen, und nimm das nicht persönlich, bloß weil es jetzt deine Idee ist. Just relax. Nicht persönlich nehmen. Hilft.
Pass auf, bevor wir jetzt auf die zweite Sache eingehen, wie man gute Leute findet, weil das gerade jetzt einfach perfekt an der Stelle passt. Wir sind ja in so einer, ich nenne das mal, exklusiven Speaker-Gruppe zusammen. Da gibt es ja in der WhatsApp-Kommunikation auch teilweise Themen, wo ich manchmal denke, weiß ich nicht, ob man die auf unserem Level noch so diskutieren muss. Und dann gibt es halt auch natürlich ganz konkrete Hilfestellungen, Empfehlungen, Erfahrungswerte werden geteilt. Und ich nehme an dieser Diskussion eher so im lesenden Modus teil, guck mal hin und wieder drauf. Du schreibst auch nicht wirklich viel, aber wenn du was schreibst, dann ist es eigentlich so vom Tenor immer so, Leute, lasst mal laufen. Es ist alles nicht so stressig. Ihr müsst ein bisschen entspannter an die Sache rangehen. Ihr müsst ein bisschen mehr Vertrauen so in euch und den ganzen Markt und so weiter entwickeln. Das ist jetzt ein bisschen abstrakt, das ist nicht der Originalwortlaut. Aber letztlich verkörperst du einfach, was du jetzt ja gerade auch an diesem Tankstellenbeispiel erläutert hast, einfach so dieses Entschleunigen, dieses weniger gestresst sein, das Akzeptieren von Umständen, die vielleicht nerven, aber eben nicht wegzudiskutieren sind. Und ich glaube, das ist ein ganz großes Talent, wenn man das wirklich so auch lebt. Weil der ein oder andere Unternehmer, ich nehme mich da definitiv nicht aus, ist ja rastlos. Der will die ganze Zeit schneller, höher, weiter, immer noch mehr. Und irgendwie ist Ruhe gar keine wirkliche Option, weil Ruhe irgendwie mit Stillstand verbunden wird, wenn man es mental nicht hinkriegt, darin einfach die Chance zur Reflexion oder Weiterentwicklung zu sehen. Aber wenn du jetzt hier einfach mal vorstellst, da hören jetzt mindestens 100 Leute zu, die anderen meine ich alle nicht, aber diese 100, die sind jetzt super gestresst, die stehen völlig unter Strom, die wollen immer noch mehr erreichen. Was wäre so deine Hilfestellung, um zu sagen, Leute, wer weniger Druck in die Sachen reingibt, kriegt meistens auch bessere Ergebnisse. Aber vielleicht ist das jetzt auch einfach zu kurz gegriffen. Wie würdest du Gelassenheit vermitteln? Teil mal deine Entspanntheit, würde ich es nennen.
Ja, also ein Vorteil ist ja, ich bin jetzt schon ein bisschen weiter im Markt. Ne? Ich bin jetzt gerade 60 geworden und selber erschrocken, weil ich immer noch denke, ich bin Anfänger, aber es ist so, ich halte mich in einem Anfängergeist, aber scheine wohl inzwischen ein Experte zu sein. Ich mag natürlich Kernsätze. Also die Antwort, die du suchst, liegt in der Stille, die du vermeidest.
Das ist ein gutes Zitat. Das sollte sich jetzt vielleicht jeder aufschreiben. Mach mal kurz Pause, notier dir das, weil das kannst du an verschiedenen Stellen einfach nochmal rausholen, gerade wenn du wieder unter Strom stehst, weil ein Kunde genervt hat. Sehr gut.
Und das Thema ist dieses, also erstmal finde ich ja Ambitiousness, also dieses Wachsen, hohe Ansprüche. Ich finde es geil. Ich liebe es. Ich liebe Ergebnisse, ich liebe besser, schneller. Ne? Aber die Frage ist, wie kommen wir dahin? Das ist die große Frage. Weil was machen wir eigentlich? Ne? Wir haben hohe Standards. Hoch, 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 hoch. Ist ja auch ein Bewusstseinsniveau. Und dann heben wir natürlich Organisationen und alle anderen dann hoch, immer. Ne? Dass die auch vom Bewusstsein her hochkommen, bis die Ergebnisse dem auch widerspiegeln. Du kannst einen Anspruch haben, hast die Ergebnisse nicht. Ne? Aber wenn du den Anspruch hast und dann bringst du eben Leute dazu, dass die diesen hohes Bewusstsein eben auch haben und das sich dann in den Ergebnissen zeigt. Das ist das Erste. Das Zweite ist, den Vorteil, den ich habe durch die hohe Lähmung und die 90-prozentige Lähmung, ist eben, dass ich wahnsinnig viele Widerstände und Diskriminierungen, was weiß ich was, überwinden musste. Also richtig viel Leid, Schmerz, Zurückweisung, ich sag mal Scheiße fressen, ja, und dann Gold ausspucken. So, das ist natürlich eine harte Schule. Okay, aber das Schöne ist natürlich die Transformationsarbeit, die dahinter liegt, um dann dahin zu kommen. Und dann kommt natürlich die Intensität irgendwann mal als Typus daher, der ich jetzt halt bin. Ich weiß das. Das ist einfach intensiv. Und was jetzt dahinter steckt, ist ein gnadenloses Konzentrieren auf das, was wir uns beeinflussen können. Und alles andere, I don't care.
Das erfordert aber auch eine große Lernkurve, oder? Weil das klingt im ersten Moment total einfach, aber danach ist es ja schon wieder so, dann hast du da Stress, dann springt, dann hält wieder einer seine Zusage nicht. Das ist zwar irgendwie doof, aber...
Kann ich beeinflussen? Ja, nein. Oder habe ich ein Learning? Habe ich wieder Mist gebaut? Ich habe viel Mist gebaut. Oh ja, oh scheiße, da muss ich auch... Das war nicht so gut, da muss ich vielleicht nachdenken. Da war ich zu arrogant, da war ich zu was weiß ich was. Da gehst du in die Selbstreflexion und dann manchmal brauchst du noch ein paar Ohrwatscheln, bevor du es kriegst. Manchmal kriegst du es gleich, manchmal nimmst du es zu sehr persönlich, manchmal, was ja auch interessant ist, also die schönste Persönlichkeitsentwicklungsseminar, das es gibt, ist Unternehmerseite, weil man da man wird so brutal auf sich zurückgeworfen, das ist herrlich. Das kann natürlich auch wehtun und da gibt es Lesson Learned, also welche, die wir lernen können. Und dann gibt es noch welche, die wir erfahren können. Und eines, was, glaube ich, jeder irgendwann mal erfährt, er denkt, wenn er dorthin kommt und das Ziel erreicht, geht es ihm besser. Also wenn ich da hinkomme, geht es mir besser. Wenn ich die Software eingeführt habe, dann geht es mir besser. Wenn ich den Kunden bekommen habe, dann geht es mir besser. Also diese Verknüpfung Zielerreichung mit Glück, bis wir es dann erreichen und nachher ein Loch fallen und fragen uns, warum sind wir nicht glücklich? Eigentlich relativ simpel, weil wir haben mehr Erfüllungsgrad an das Ziel geheftet, als es geliefert hat. Also müssen wir lernen, dass Glück nichts mit Erfolg zu tun hat. Aber das ist not lesson learned. Das haben wir überall in jedem Weisheitsheft. Ist es so, dass Geld Erfolg nicht glücklich macht. Ja? Aber das ist nur etwas, was Menschen erfahren müssen. Sie müssen Geld haben, um dann zu wissen, das bringt nichts. Das kann man Leuten um die Ohren pfeffern und sagen, das muss man erfahren. Und dann, es wird jeder sagen, Geld macht nicht glücklich. Aber das erst die hingekommen sind, die wissen es. Also haben wir erlernbare und erfahrbare Lektionen.
Ja, deshalb, ich bin ja auch Reserveoffizier, habe ja beim Bund viele Leute ausgebildet und da ist das Geheimrezept auch immer vormachen, machen, nachmachen, üben. Hä?
Wo warst du da?
Ich war ja an verschiedenen Standorten. Ich bin ursprünglich mal in Main eingezogen worden als Fernmelder. Und als ich dann damals auf meiner Fähnrichsausbildung war, da sagte einer, Semmeroth, schließen Sie mal hier diesen Feldfernsprecher an. Da sage ich, weiß nicht, wie das geht. Da sagte er, du bist doch Fernmelder. Ich sage, ich habe mit der Fernmeldetechnik nie was zu tun gehabt. Ich habe das gemacht und das gemacht und das gemacht. Von daher, ich komme aus dem Bereich operative Information, was deutsch schön formuliert ist, eigentlich ist es Propaganda, was darauf aufzielt, wenn man im Einsatzland ist, die, ich sag mal, Menschen vor Ort positiv für den Einsatz der Bundeswehr zu stimmen und dafür zu sorgen, dass man Unterstützung in der Bevölkerung erfährt, damit man sich vielleicht auch gegen Anschläge und sonstige Sachen so ein bisschen schützt. Das ist wohl mal der grobe Ausblick. Aber da war es halt auch so. Ich glaube, du musst es vormachen, das nimmt vielen Menschen die Frage, geht es überhaupt oder wird da Unmachbares, Unerfüllbares von mir erwartet? Dann musst du es ihnen erklären, damit sie in der Lage sind, den Prozess von der Abstraktion runterzubrechen und zu sagen, ich kann das verstehen. Und dann musst du sie nachmachen lassen unter Anleitung und im Nachgang üben, damit sie auch wirklich in der Lage sind, das irgendwann ohne deine Mitwirkung zu erledigen. Aber ich glaube, da ist es. Du brauchst wirklich die Erfahrung, weil mein Sohn hat irgendwann, der ist jetzt 7, ich weiß nicht, mit 4 oder 5, hat er am Kamin einmal an die heiße Scheibe gepackt. Das wird er nie wieder im Leben machen. Aber es war natürlich nicht so, als wenn ich ihm vorher nicht, wenn wir im Winter Kamin an hatten, immer gesagt habe, bleib von der Scheibe weg. Ja. So wird sich jeder auch mal am Grill verletzen, zumindest die Jungs, die viel grillen oder Feuer machen oder einen Silvesterknaller da irgendwie ungünstig anzünden. Ich glaube, das ist halt einfach Fakt. Und deshalb bin ich auch ein großer Freund davon, Mitarbeitern die Chance zu geben, Erfahrungen zu sammeln. In meinem Buch habe ich das Kapitel genannt, ein Fehler ist billiger als ein Seminar, weil ich im Prinzip dafür sorge, dass der macht den Fehler einmal, aber wenn er selber weiß, ich habe das Projekt geplant, ich bin meinen eigenen Strategien gefolgt, ich bin damit gescheitert, was würde ich beim nächsten Mal besser machen, ist die Weiterentwicklungs, der Effekt größer, als wenn ich den irgendwo hinsetze, wo mir jemand sagt, mal angenommen, Sie wären in einem Szenario und Sie würden das so und so machen, dann würde das nicht funktionieren, deshalb machen Sie es so, weil das einfach zu abstrakt ist. Aber ja, bin ich völlig bei dir, man muss es erfahren. Lass uns kurz zurückspringen zu dem Thema, wo wir eben schon mal kurz waren. Jetzt brauchen wir ja gute Leute, um unsere Mission voranzubringen. Wir müssen die irgendwie abholen, dass die sich selber mit der Aufgabe identifizieren. Wir müssen die ja finden, wir müssen sie vielleicht entwickeln, wir müssen sie fördern. Lass mal beim Finden anfangen. Einfach auch für Leute, die jetzt zum Beispiel drüber nachdenken, wie baue ich eine zweite Führungsebene auf? Wie kann ich überhaupt mal abgeben? Weil irgendwie bin ich bis nachts in der Firma und alle anderen haben 17 Uhr frei. Irgendwie habe ich hier noch keine wirklichen Strukturen. Wenn du jetzt die Aufgabe hättest, einen mittelständischen Unternehmer oder Unternehmerin zu beraten, bau dir mal ein Führungssystem auf. Wie würdest du sagen, finde ich die erste Führungskraft mit deiner Erfahrung? Jeder hat irgendwelche Ideen, aber deine.
Also es geht immer erst mit der eigenen mentalen Haltung einher. Es geht erstmal immer Erkenntnis und Wirkung. Wenn ich jetzt sage, ich will eine zweite Führungsebene aufbauen, fängt es mit der Frage an, wie mache ich mich überflüssig, während die Ergebnisse besser werden? Das heißt, will ich mich überflüssig machen, ja oder nein? Und da werden die meisten feststellen, dass er als Unternehmer oder jemand, der ehrgeizig ist und Dinge nach vorne bringen will, erstmal sich ja zeigen will, also Bestätigung will. Die Daseinsberechtigung ist gebraucht werden. Und jetzt soll ich ja Sachen abgeben. Und die meiste Überlastung ist, weil die Leute noch gar nicht sich überflüssig machen wollen. Weil sie wollen ja erstmal gesehen werden, erfolgreich werden. Also sie wollen sich nach vorne bringen, ins Licht bringen, gesehen werden, Problemlöser. Ne? Die Leute kommen mit jedem Problem kommen die Leute zu mir. Das ist schon mal typisch. Ja, warum kommen die mit jedem Problem zu dir? Weil du das willst. Da muss ich mal sagen, nee, will ich nicht. Doch, willst du. Weil wenn du es nicht willst, kämen die nicht zu dir. Ah, willst du dich dann überflüssig machen? Ja, habe ich im Seminar schon mal gehört. Willst du es? Jetzt sind wir im Bewusstsein. Einmal ist es Wissen. Ja, ich sollte. Ja, ich wisse, ich sollte abnehmen. Nee, du willst nicht abnehmen. Ah, doch, ich will. Du schiebst doch Torte rein. Willst nicht abnehmen. Willst aufhören zu rauchen? Ja, ich will. Du rauchst doch. Also willst du nicht. Wir müssen gucken, was da ist. Wir müssen die Realität, die Ergebnisse angucken. Und dann müssen wir sehen, was da ist. Und dann müssen wir denken. Also, wenn die Leute mit jedem Scheiß kommen, wenn ich überladen bin, dann deswegen, weil ich es will. Und wenn ich dann sage, nee, ich will nicht überladen sein, doch willst du. Warum? Weil du es bist. Und dann ist Treffer. Also, jetzt, ich will mich überflüssig machen. Und ich will, dass das Ergebnis besser werden. Jetzt bin ich bereit, Menschen zu entwickeln. Und jetzt fange ich an zu suchen. Dann ist es eben aber auch ein Prozess. Ich weiß noch, als ich angefangen habe, da war ich ja überhaupt dankbar, dass mal Leute an meine Idee geglaubt haben oder an mich an eine Idee, was weiß ich. Und die hatten ein bestimmtes Liga. Und dann ein Unternehmen häutet sich, also transformiert sich. Und mit jeder Transformation, das ist manchmal brutal, werden fast alle Mitarbeiter ausgewechselt. Das hat mir am Anfang erstmal das Herz gebrochen. Also ich hatte eine gewisse Anziehungskraft, gewisse Leute kamen, es haben sich gewisse Leute entwickelt, dann kam wieder eine Weiterentwicklung. Ein paar sind natürlich auch geblieben, die wollten, aber andere sind weggegangen. Das heißt, wir müssen aber verstehen, dass dann Leute, je nachdem ist es kleine Unternehmen, 20, 50, 100, dass es ganz oft ist, wenn wir uns häuten, wenn wir uns entwickeln, dann bleiben die, die auch weiterdenken wollen, da, aber die anderen, für die das war das Niveau, die gehen weg. Und wenn man heute immer sagt, ja, die Mitarbeiter sind schon ganz viele Jahre da und so weiter, ja, ist ja okay. Ich halte es in der heutigen schnelllebigen Zeit jetzt nicht für ein Kriterium, wenn man ganz lange zusammen ist. Also es ist wie so ein Ehepaar, das ist 40 Jahre zusammen und hat keine Spannung mehr, und da trennt euch halt. Also das ist auch so ein Mantra von wegen, man muss ganz lange, nee. Das Erfolgskriterium, dass sich in der Zeit so ein Kernteam rausschält. Ja, und eigentlich ist es dann egal, was man für ein Unternehmen hat. Man kann zusammen Pferde stehen gehen. Das ist so die Symbolik dahinter. Und wenn das passiert im Laufe der Zeit, so ein Kernteam, wo dann ein anderes Team das kommt und geht und wie auch immer, dann ist es für mich völlig okay. Und dort ist Wachstum und natürlich Wachstum im Unternehmen, dann ist es gesund. Und dann findest du auch immer bessere Leute. Und wir haben beim Fachkräftemangel zwei Möglichkeiten. Entwickelte Leute einstellen oder Leute entwickeln. Wir haben keinen anderen Einfluss. Also wenn wir die Leute nicht kriegen da draußen, dann müssen wir sie aus uns selber rauswickeln. Punkt eins. Wir müssen also Leute mit Engagement hinbekommen und die Kompetenz dann hinkriegen. Das ist so. Und die Kompetenz müssen wir irgendwie in der Unternehmung systematisieren. Und wenn wir Geld haben, können wir eben andere einkaufen. Jetzt, wenn ihr euch im Markt zeigt, sagt nie, wir sind besser als andere. Weil es stimmt nicht. Ich weiß, es ist erstmal hart, weil jeder denkt, wir sind die Einzigen und wir sind besonders und wir sind toll und wir machen alles besser. Wenn du mal zig, hundert und tausend Firmen und jede denkt, ja, wir sind besser. Jede denkt auch, ja, unsere Vision und Mission ist was ganz Besonderes. Sag nicht, du bist besser, weil dann die Leute kommen dann meistens und sagen, okay, da hier muss ich weniger arbeiten und krieg mehr Geld. Das ist das Ergebnis, wenn du sagst, du bist besser. Oder bei uns ist es schöner, da hast du mehr, was weiß ich was. Stimmt auch nicht. In der heutigen Zeit, die Positionierung sagt, wir sind völlig anders. Und jetzt empfehle ich etwas, was die meisten wahrscheinlich erstmal ablehnen werden, aber vielleicht durchdenken. Sag Folgendes. Ich weiß, dir geht's gar nicht so gut, weil da draußen so viel Veränderung bist. Du hast ein tolles Facebook-Profil. Du tust so, als wärst du glücklich, aber im Grunde genommen bist du es nicht. Wenn du hier hinkommst, wir bringen dir alles bei, dass du stärker bist als jedes Problem, das da draußen existiert im Leben. Dafür garantieren wir. So, wen ziehst du jetzt an? Keine Lutscher.
Ich lache immer nur, weil ich diesen Klartext so mag. Ich finde das gut, dass man das nicht so verklausuliert, weil du weißt auch selber, bei bestimmten Themen, da werden sehr, ich nenne das mal sozial akzeptierte Worthülsen genutzt, um irgendwelche Sachen zu verschleiern und am Schluss weiß keiner so ganz genau, worum ging es hier eigentlich. Deshalb muss ich zwischendurch immer nur so lachen, weil ich denke, das könnte ich auch zu Leuten sagen. Ich habe ja auch so öfter Leuten gesagt, Anwesenheit ist keine Leistung, das ist Grundvoraussetzung, um Ergebnisse zu produzieren. Sie werden an Ergebnissen gemessen, wie sie da hinkommen, ist mir im Prinzip völlig Pumpe. Deshalb manchmal ist es auch so, wenn ich Mitarbeitern Aufgaben gebe, gerade Leute, ich habe Leute, die sind seit über 10 Jahren bei mir, dann sage ich, ich hätte gerne das und das und dann mache ich so sinnbildlich, macht, dass das wahr wird. So nach dem Motto, findet eigene Lösungsansätze, ich verlasse mich da auf euch und meldet euch nur, wenn ihr es alleine nicht hinkriegt und niemanden anders findet, der unterstützen kann, damit ich im Prinzip mich einfach um andere Sachen kümmern kann. Und dieser Klartext ist für manche Leute, die neu dazukommen, vielleicht anfangs ungewohnt und irritierend. Ich sehe da drin erhebliche Vorteile, weil du nie zwischen den Zeilen interpretieren und dekodieren musst. Was will er mir eigentlich sagen? Du weißt es ziemlich genau. Und du machst immer wieder solche kleinen, ich sag mal, Punchlines. Deshalb lass dich nicht irritieren. Ich finde es nur sehr amüsant und freue mich einfach, dass das Interview so gut läuft. Weiter.
Ja, freut mich auch. Vielen Dank, Philipp. Auch für die Anerkennung. Wenn wir Generationsprobleme zum Beispiel mal aufgreifen, also was bist du als Führungskraft? Was ist das eigentlich? Ne? Gehen wir wieder zurück, immer wieder zur Linie, was mache ich eigentlich, was tue ich eigentlich? Wenn ich mit Menschen rede, sehe ich einmal, wer sie sind und wer sie sein können. So, als Menschenentwickler sende ich mein Bewusstsein in das, was jemand sein kann. Bin ich dann eher bequem oder unbequem? Ich bin natürlich unbequem. So, der andere will aber Bestätigung für das, was er bis jetzt ist. Das muss ich nur verstehen. Der andere will Bestätigung, weil sagen, du bist ganz toll, wie du bist. Und ich sag, streck dich, was du sein kannst. Und das muss ich, das muss ich verstehen. Der Mensch möchte für das Anerkennung, was er ist, und das andere, was er sein kann. Und jetzt sind wir bei der menschlichen Entwicklung. Schau, wenn ich das ganz, ganz simpel mache, ja, und sag, um was geht's, wenn wir zusammenkommen, private Beziehungen, Geschäftsbeziehungen, Mitarbeiterbeziehungen oder wie auch immer, dass wir gemeinsam wachsen. That's it. Lass uns gemeinsam wachsen. Mach deine Unternehmung zu etwas, wo du sagst, wir wachsen gemeinsam. Wir werden besser. Wir werden jeden Tag besser, wachsen gemeinsam und kriegen bessere Lösungen oder sonst irgendwas hin. Und wenn du das willst, komm hierher. Wir machen das. Und nicht, geht auf die mentale Ebene und ladet die Leute dort ein, bei euch zu arbeiten. Und nicht, was sie tun.
Also ich bin auch jemand, der eher eine Ressource einstellt, also jetzt eine Person, Mann, Frau, wo ich sage, die bringt bestimmte Kapazitäten mit und eine Grundmotivation und ich komme mit der menschlich klar. Und dann sage ich einfach, gute Leute finden auch immer Möglichkeiten, gute Ergebnisse zu produzieren. Ja. Und ich glaube, das im Vorfeld komplett festzulegen, ist Quatsch, weil das einfach auch die Chance auf deutlich mehr Ergebnis vernichtet, wenn sich jemand einfach selber mal mit dem Prozess auseinandersetzt. Steve Jobs hat es ja auch mal gesagt, hol doch nicht Leute und erklär denen, wie sie arbeiten sollen. Hol Leute, die dir sagen, was man besser machen können und lass die einfach mal wirken.
Sehr schön gesagt.
Ich hab gerade tatsächlich in diesem Monat 3 neue Mitarbeiter, wobei der Monat wechselt gerade, also der Start ist nächste Woche. Aber wir haben 3 neue Leute eingestellt und eine davon, die wollte sich vor allen Dingen über das Thema der internen Weiterbildungsmöglichkeiten mal austauschen. Da habe ich gesagt, hör zu, ich bin hier der Chef, ich könnte dir alles erzählen. Ich würde dir einfach die Chance geben, mal mit meinen Mitarbeitern direkt zu sprechen. Frag die doch mal. Und dann hat sie eine von meinen Mitarbeitern angerufen und die hat mir nachher davon berichtet. Die hat gesagt, hör mal, die hat mich gefragt, welche Weiterbildungsmöglichkeiten habe ich denn hier in der Firma? Da habe ich einfach nur gesagt, ich arbeite für Philipp Semmelroth. Hier ist kein Tag wie der andere. Ich kann mich permanent immer weiterentwickeln. Ich kriege sehr viel gestalterischen Freiraum. Wir sind hier ein sehr, sehr schnell und dynamisch arbeitendes Team. Und das hat sie dann unterm Strich irgendwie überzeugt, weil du darfst 3-mal im Jahr aufs Seminar gehen, ist ja aus meiner Sicht auch keine wirkliche Lösung, wenn jemand sich weiterentwickeln will, weil unstrukturierte Weiterbildung ist ja nur Ablenkung.
Ja.
Und von daher, glaube ich, muss man schon gucken, dass man die Leute einfach auch fördert. Und manchmal, glaube ich, du musst die einfach nur ja mal auf die Reise schicken. Und wenn die wirklich dann auch einen gewissen Kompasspol da identifizieren und sagen, in die Richtung wollen wir vorstoßen und die ein bisschen Lösungskompetenz mitbringen, finden die vielleicht auch Wege, über die du selber gar nicht nachgedacht hättest, sonst wäre es ja vielleicht schon fertig. Aber diese ganzen Möglichkeiten, Freiraum zu geben, scheitern, und da würde mich deine Meinung zu interessieren, aus meiner Sicht vielfach daran, dass viele Unternehmer oder Unternehmerinnen keine guten Führungskräfte sind. Die sind Fachkräfte mit einer hohen fachlichen Expertise. Das ganze Zwischenmenschliche ist ein notwendiges Übel, weil man aufgrund der Erfolge am Markt sonst das Auftragsvolumen nicht gestemmt kriegt. Und wenn man selber noch keine wirkliche Persönlichkeitsentwicklung durchlaufen hat, ist es aus meiner Sicht eine sehr schwer oder unlösbare Aufgabe, jemand anders dabei zu unterstützen, sich zu entwickeln, weil man sich ja dann auch in seiner Position angegriffen könnte. Erst wenn ich mit mir selber im Reinen bin, kann ich ja andere zum Wachstum bringen. Aber das würde ich dich bitten, mal zu kommentieren, weil du da ja auch einfach noch einen größeren Erfahrungsschatz hast.
Erster Einstieg, wir stellen keine Menschen ein, sondern Ergebnisse.
Mhm.
Da wird einer, der so ein bisschen, sag ich mal, sozialpädagogisch angehaucht ist, mir gleich mit dem nackten Hintern ins Gesicht springen. Es ist aber einfach nur eine Idee, über die ich einmal nachdenken kann. Wir denken, wir kommen zusammen und dann haben wir auch Beziehungen am Arbeitsplatz. Aber wie oft ist es, dass wir in der Unternehmung zusammenkommen und natürlich sozial interagieren, aber wir wollen einen Job haben, wir wollen bezahlt werden, wir wollen zusammen irgendwas reißen, Ergebnisse produzieren und Nutzen stiefeln und so weiter und so fort. Und deswegen kommen wir zusammen. Und das machen wir klar. Wir fangen an zu arbeiten und wir fangen an zu arbeiten und irgendwann mal werden wir uns wahrscheinlich trennen. Und das ist am Anfang klar. Und es ist nichts Schlimmes dabei. Also jetzt habe ich den Faden verloren. Das bin ich dort abgebogen.
Es geht darum, andere zu entwickeln. Ich muss mit mir selber schon im Reinen sein. Ich muss eine gewisse Wachstumskurve durchlaufen haben.
Ja. Das ist der Unterschied zwischen Fachkompetenz und Führungskompetenz. Wenn wir das definieren, Fachkompetenz heißt ich, Führungskompetenz heißt wir. Also ich heißt, ich will besser werden, ich mache eine Fortbildung, ich mache ein Führungsseminar, ich möchte gute Ergebnisse haben, ich. Und Fachkompetenz ist nicht Chemie oder Musik oder sonst irgendwas. Das heißt, ich will besser werden. So, wenn ich jetzt Führungskraft werde, dreht sich darum, dass andere besser werden. Und das ist vom Mindset her ein komplett anderes Fach. Wenn ich jetzt von mir ausgehe, dann sage ich ja, ich will besser werden und jetzt der andere muss doch so denken, wie ich denke. Und deswegen ist der größte Fehler Rückschluss von mir auf andere. Ich bin so, die anderen müssen auch so sein. Ich rede so mit mir, also rede ich so mit dem anderen. Und da bin ich immer nur noch in der Fachkompetenz im Ich. Wir heißt, ich entwickle wirkliches Interesse an der Entwicklung anderen. Beispiel, ich habe ein Kind, das hat Stützräder. Irgendwann nehme ich die weg. Heute hat mir jemand gesagt, es gibt keine Stützräder mehr, das ist von früher. Habe ich kapiert. ich bringe auf jeden Fall meinem Kind das Fahrradfahren bei. Auf einmal kann das Kind Fahrrad fahren. Ich freue mich wie Bolle. Das ist die Haltung einer Führungskraft. Ich freue mich wie Bolle, der kriegt das hin. Also befähige ich, und ziehe mich zurück. Jetzt bin ich Führungskraft. Fachkraft sagt, warum funktioniert ihr Deppen nicht? Also Fachkraft sagt, bringt doch einfach wie Maschinen. Haltet doch die Fresse, oder wie war so ein Satz? Halt dein Gosch oder geh zum Bosch, haben wir bei Mercedes gesagt. Funktionier einfach. So, und das ist natürlich schön, wenn die alle nur funktionieren, die Maschinen. Solchen Verständnis kann ich haben, aber es bringt mir halt heute Probleme. Also eine wirkliche Lust, andere zu entwickeln. Und das ist nicht so einfach. Da hast du auch den Punkt gemacht, an dem die meisten scheitern. Sie bleiben eigentlich immer Fachkraft. Sie werden keine Führungskraft. Weil ich muss ja, ich investiere in Menschen, ich muss an die glauben und dann entwickle ich sie, dann kündigen sie, gehen irgendwo anders hin. Das ist ja ein ständiger Prozess. Das heißt, ich verschwende mich einfach, ich liebe Menschen, ich entwickle sie und fertig und mach das. Das ist eine Haltung. Das hört sich jetzt ganz, ganz komisch an. Die meisten, wenn ich jetzt hier von Liebe rede, bitte nicht denken, hier, der hat nicht mehr alle Waffeln. Das ist Respekt, ist Rückblick. Wertschätzung ist noch ein stärkerer Blick. Und dann geht's irgendwann mal hin und Liebe ist dann praktisch der stärkste Blick, den du auf einen Menschen oder das Leben haben kannst. Und wenn du dich in das menschliche Potenzial verliebst, so wie es meine Berufung ist, ich gehe hin und entwickle. Ist mir scheißegal, wann und wo und wie, ob ich bezahlt habe, nicht bezahlt werde, wo ich bin, ist menschliche Entwicklung. Ende aus, fertig. Das ist dann irgendwann mal, ist das so. Und da wirst du auch enttäuscht. Das ist nun mal so. Du machst Menschen groß, sie gehen. Oder sie stecken dir auch ein Messer in den Rücken. Auch du, mein Sohn Brutus, du machst es einfach weiter.
Was würdest du mit deiner Erfahrung in dem Bereich den Leuten mitgeben? Weil das höre ich natürlich auch oft, wenn ich so in engeren Diskussionsgruppen, in so einem vertrauten Kreis mit so Unternehmern zusammensitze. Die sagen, ach, da hat er mich wieder enttäuscht, da hat er mich hintergangen, jetzt habe ich zum Beispiel einen Fall, da hat ein Unternehmer zwei Mitarbeiter verloren. Die haben im Prinzip unter eigenem Namen eine Firma aufgebaut mit dem exakt gleichen Geschäftsmodell und gehen jetzt die gleichen Kunden an. Und das ist jetzt auf der einen Seite natürlich eine betriebswirtschaftliche Herausforderung, auf der anderen Seite aber auch eine super menschliche Enttäuschung, weil der sagt, wir waren noch dicke miteinander, wir haben viele Sachen erlebt. Und ich glaube, dass viele auch einfach damit nicht zurechtkommen, deshalb auch den Kreis derer, mit denen man sich umgibt, immer klein halten, weshalb wahrscheinlich auch viele Unternehmen in Deutschland kaum mehr über 5 oder 6 Mitarbeiter wachsen, weil sie einfach sagen, dann kann ich es nicht mehr überblicken, dann wird es unkontrollierbar, dann werde ich wieder massiv enttäuscht werden, das will ich vermeiden und dann ist das der naheliegendste Schluss, obwohl das ja eigentlich unsinnig ist. Aber mit deinem Erfahrungswert, wie kann man, auch wenn man weiß, das wird kommen, ist es ja trotzdem ein Enttäuschung jetzt passiert, aber wie kann man damit besser umgehen oder was gibt's für Strategien, um diesen Sachen, weiß ich nicht, proaktiv entgegenzuwirken?
Also aus meiner Sicht sind wir jetzt beim Thema Geschäftsmodell.
Mhm.
Warum? Weil ich ja investiere und da habe ich ja Leute, die wachsen schneller oder langsamer oder ich kann ja irgendwo mal überlegen, wo kommen die mal raus? Und dann darf ich mir nichts vormachen. Wenn die Leute so denken, wie sie denken, werden sie irgendwann mal ihr eigenes Ding machen. Und da darf ich nicht irgendwie mir erhoffen, das wird schon nicht so sein oder wie auch immer. Sie werden es tun. Wenn die sich permanent weiterentwickeln und Unternehmer sind im Geiste oder mal werden, werden die Unternehmer werden. So, diejenigen gilt es zu binden. Das heißt, du brauchst ein Geschäftsmodell aus meiner Sicht in der Zukunft, wo du innerhalb einer Firma Anteile abgeben kannst. Du kannst ja mehrere haben als Unternehmer. Aber eine ist dazu da, dass die Leute, die das Potenzial haben, die mal Unternehmer werden können, dort ihre unternehmerische Heimat finden in deiner Organisation. Also ich habe jetzt zwei Unternehmer mit mir, also wir sind jetzt zu dritt, beim Golden Leadership Institut.
Ja.
Die haben sich eingekauft und die sind jetzt Unternehmer und waren mal Mitarbeitende. Und das weiß jeder im Unternehmen. Und insofern habe ich eine natürliche Entwicklung. Das habe ich übrigens von KPMG gelernt. Die Österreichische Chefin habe ich kennengelernt. Die wohnt bei mir in Mallorca auf der Anlage. Und da kommen Leute neu rein und die kriegen praktisch, ich glaube schon am ersten, zweiten, dritten, vierten Tag wird denen erzählt, wie die Gesamtstruktur bis zur Partnerschaft aussieht.
Ja.
Das heißt, ich weiß von Anfang an, das geht bis da oben hin. Und das ist was ganz anderes. Und ich weiß, da muss man neu denken. Und da werden viele sagen, ja, wie soll ich das machen oder wie auch immer. Da muss man eben nachdenken, welche Geschäftsmodelle gibt es. Wenn du in der Zukunft viel bewegen willst, wirst du irgendwann mal Leute bekommen, die entweder ein Teil von dir werden wollen, also auch Unternehmer sein wollen, oder sie machen ihr eigenes Ding, die gilt es zu binden. Und das werden nicht viele sein. Es ist dein Job, die zu erkennen, und dann musst du ein Modell haben. Was soll sonst passieren? Du wirst die nicht zurückhalten, die werden gehen, die werden ihr Ding machen.
Ja, was kann man tun als Führungskraft, um den Know-how-Abfluss zu vermeiden, wenn jemand geht? Warum auch
Systematisieren,
immer.
Ganz, ganz wichtig. Also wir haben da bei Leading Simple eine aufgabenorientierte Ergebnisbeschreibung. Ich weiß, es ist ein wunderschönes Wort. Und bei der Reduktion von Worten auf den Punkt bringen, bin ich da gnadenlos gescheitert. Aber es zeigt das Wort. Das heißt, wir wissen, welche Ergebnisse es ganz genau gibt und mit welchen Kompetenzen in einem gewissen Verantwortungsbereich. Und das wird hinterlegt.
Mhm.
Das ist ziemlich viel Arbeit. Weil, schau mal, also eigentlich ist es ja so, wir können ja unter uns, wir sind ja Unternehmer, reden. Also wie lange brauchst du in einer Unternehmung, bis ein Mensch wirklich das Geld reinbringt, was er kostet? Also eigentlich müssten Leute eingestellt werden, ein Jahr kein Gehalt bekommen und danach kriegen sie ein bisschen mehr.
Bisschen mehr als nichts, ja.
Nee, weil ich bitte nicht auf mich einschlagen, ja, einfach mal nachdenken, bevor wir dann Bote und Botschaft trennen. Aber es ist eben so, ja. Und dann haben wir sie irgendwann mal gut gemacht und dann würden die dem richtig Geld bringen ins Unternehmen und dann gehen sie vielleicht wieder. Das ist ja ein Spießrutenlauf. Also müssen wir uns ein bisschen absichern und brauchen ein Kompetenzzentrum intern, wo wir die Kompetenzen, man kann online inzwischen sehr, sehr viel machen, also da machen wir viel, intern so hinterlegen, dass die Leute sich auch permanent weiterentwickeln können. Und das ist wie eine Ressource innerhalb der Unternehmung, weil wenn einer das ganze Wissen mitnimmt, das ist der Horror.
Nimmt eine komplett durchstrukturierte, nennen wir sie mal Karriereplanung, also wie du es eben aufgezeigt hast, nimmt das nicht eventuell dem einen oder anderen auch die Motivation oder hilft es eher dabei zu sagen, ich kann sehr früh im Prozess erkennen, ich brauche hier nicht lange zu bleiben, weil ich mein Wunschziel, was ich mir für mein eigenes Leben gesetzt habe, mit diesem Unternehmen nie erreichen kann, so dass man einfach dieser Enttäuschung, die ja sonst zeitversetzt erst festgestellt wird, proaktiv entgegenwirkt. Wie ist so dein Weg? Weil ich habe zum Beispiel einen Kunden, der hat mir letztens erzählt, wir haben beispielsweise einen automatischen Lohnerhöhungsprozess. Jedes Jahr gibt es ein paar Prozent mehr. Das heißt, die Leute wissen jetzt schon, was sie in 20 Jahren verdienen. Das ist aus meiner Sicht nicht zielführend, weil das für viele Leute einfach bedeutet, ja, okay, hier läuft einfach wie in einem Beamtenunternehmen alles irgendwie so nach Plan. Ich habe aber auch wenig Möglichkeit, sozusagen die Hauptroute zu verlassen, wobei das jetzt ja vielleicht Sonderregelungen gibt. So tief wollen wir jetzt ja nicht einsteigen. Aber wenn ich den Leuten konkret sage, so läuft's hier, hat es mehr Vor- oder mehr Nachteile?
Es hängt wieder vom Typus an. Du musst das für normal sicherheitssuchende Menschen anbieten können. Mhm. That's the road. Aber du hast damit keine Excellence um dich herum. Du hast einfach mitdenkende, mitabarbeitende, durchschnittliche, da ist doch nichts dagegen zu sagen. Das sind aber nicht diejenigen, die das ganze Ding wuppen. Das wird es nicht sein. Das ist nicht dein Inner Circle. Das sind die Leute, die durch Systematiken, die sie einhalten, durchschnittliche Menschen, die durch Einhaltung einer Systematik überdurchschnittliche Ergebnisse erreichen. Das sind die und die brauchst. Aber das sind jetzt nicht dein Inner Circle für die Zukunft. Also müssen wir nicht das generalisieren, sondern den Kontext, das Framing setzen. Für welche Leute brauchst du was? Du brauchst was für diejenigen, die das Ganze auf ein höheres Niveau bringen, für den Inner Circle. Und dann brauchst du was für den Durchschnitt. Du hast ja auch Durchschnitt bei dir in der Organisation.
Ja, aber da sind wir ja wieder bei diesem situativen Ansatz, weil tatsächlich ist es ja so, die meisten Menschen, die sich mit Führung beschäftigen, die suchen ja nach einem Plan, der universell anwendbar ist. Dass, wenn ich jetzt mal so zurückdenke, womit ich in diese Folge gestartet bin, ich habe irgendwann damals gedacht, okay, jetzt hast du hier so ein paar Leute und irgendwie klappt das noch nicht so richtig gut, wie ich mir das vorstelle. Wir kommen zwar irgendwie klar, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin noch zu stark Teil des ganzen operativen Doings hier.
Ja.
Und dann habe ich einfach mal recherchiert, wer könnte mir da helfen, und dann bin ich auf dich gekommen und dann habe ich mit Stephen Covey und Principle Centered Leadership und anderen Sachen mich auseinandergesetzt. Dann habe ich parallel diese Bundeswehr-Offizierschule durchlaufen, was mir auch nochmal extrem geholfen hat. Also bin ich extrem dankbar für diese ganzen Impulse, weil ich da auch viel ausprobieren durfte. Aufgrund meines Dienstgrades hatte ich sehr früh sehr viel Führungsverantwortung, sodass ich da auch mal testen konnte, meinen eigenen Führungsstil zu finden. Auch das ist ja ein Privileg, was nicht jedem vergönnt ist. Du wirst ja manchmal in so eine Rolle reingeschmissen und hast dich selber noch nicht gefunden, sollst aber anderen den Weg weisen, was ja extrem schwierig ist. Insofern da bin ich extrem dankbar dafür. Aber es ist ja auch einfach so, dass der ein oder andere dann irgendwie denkt, ja, ich habe jetzt diesen Plan und dem folge ich mal. Und die Komplexität unterschätzt, dass ich mich immer noch, losgelöst von allen Standardisierungs- und Systematisierungsansätzen, mit Menschen auseinandersetzen muss, die auch durch Lebenskrisen, weiß ich nicht, Krankheit, Tod, Trennung, Heirat, Kind, kein Kind, was weiß ich, eben auch immer wieder von externen Faktoren in ihrer Performance, in ihrer Motivation, in ihrer Leistungsfähigkeit beeinflusst werden. So, und wenn jetzt jemand das zwar akzeptiert, erkannt hat, aber nicht weiß, wie er macht, du machst ja solche, ich sag mal, Ausbildungen, Weiterbildungen, Führungsbefähigungsansätze. Geh mal darauf ein, wie würde jetzt jemand das richtig lernen können, der sagt, ich muss als Führungskraft besser werden? Mal losgelöst von den ganzen Ideen, die wir jetzt ausgedeutet haben. Konkret, wie würdest du sagen, kann man da Fortschritte machen?
Super, super Hinweis, danke. Oder super Balance Rollen gebracht. Wir unterscheiden heute zwischen Bewusstsein und Wissen. Das heißt, mentale Haltung, kann man sagen. Ne? Jetzt kann man natürlich Mindset, gibt ja viele Worte dazu. Also zwischen einer geistigen Haltung und dem Werkzeug, das ich nutze. Und wenn die Leute kommen, die sagen dann meistens, gib mir Werkzeuge. Also mehr oder weniger, wie geht es im Kritikgespräch? 5 Stufen. Ne? Es gibt ja viele andere Dinge. Lob oder entwickelnde Fragen stellen oder kontrollieren, delegieren und so weiter und so fort. Ganz, ganz viele Themen. Ne? Oder wie funktioniert Ergebnisorientierung, Lösungsorientierung, Unternehmenszweck und so weiter und so fort. Gib mir die Werkzeuge, how to do it. Wie soll ich es machen? Mhm. Und das ist ein berechtigter erster Ansatz, bis ich verstehe, dass ich erst durch die Entwicklung der mentalen Haltung mein Werkzeug überhaupt zur Entfaltung bringen kann. Mhm. Beispiel. Kritik. Wenn du heute jemanden fragst, bist du kritikfähig, sagen sie immer ja. Die Antwort ist eigentlich immer nein. Also ne, wenn die Kritik, ja, wenn sie zum richtigen Zeitpunkt kommt und so, dass sie mir schmeckt, dann will ich sie aber haben. Die meisten wollen keine Kritik, sie wollen nur Bestätigung, Belobigung haben. Das ist einfach nur mal Fakt. Das heißt, wir haben ein Mindset zum Kritik, Kritikvermeidung. Das heißt, ich möchte nicht Verantwortung übernehmen, weil sonst werde ich angeschissen für das, was ich falsch gemacht habe, also will ich keine Kritik übernehmen. Also muss ich erstmal die mentale Haltung der Kritik in einer Organisation klären, bevor ich über Kritik tiefer nachdenke. Wie schaffe ich es, dass Kritik Hilfe zur Zielerreichung ist? Jetzt machen wir Mindset. Jetzt gehen wir ins Bewusstsein. Bewusstsein 1, Wissen 2. Wie man Kritik aus- und anspricht, das, wenn du die Haltung hast, ist Kritik ansprechen kein Thema mehr. Ist easy. Kann jeder. Aber das Mindset davor, ne? Harmonie, Angst, die Leute zu verlieren, macht alles Mögliche. Also Mindset folgendermaßen. Nimm einen Rennfahrer. Ein Rennfahrer bekommt ja, wenn der zum Beispiel eine Runde fährt im Training, bekommt er Feedback. Das ist ganz viele Informationen über die Rundenzeiten. Das ist eine Form von der Rückmeldung, die soll ihn besser machen. Das ist Kritik. Wenn du jetzt im Hamilton die Zeiten wegnimmst und sagst, nee, ich vertraue dir. Ne? Wer vertraut, muss nicht kontrollieren. Da sagt er, hey du Arsch, gib mir mehr Daten. Ich brauche mehr Info, nicht weniger. Das heißt, der hat's verstanden. In einer Organisation wird Kritik als Hilfe verstanden, besser zu werden. Was aber ist, und das ist die Problematik, die Leute nehmen Kritik persönlich, weil wir haben eine riesen Selbstwertproblematik. Wenn ich weiß, die Rückmeldung hilft mir besser zu werden, nehme ich es nicht persönlich. Die Problematik ist, jeder Scheiß Kritik wird persönlich genommen. es wird sofort ins Sein, ins Zentrum gelassen, weil da keine Stabilität da ist. Dann können wir auch, da können wir jetzt über Kritik reden, wie wir wollen. Die Leute werden alles Mögliche machen, um Fehler zu vermeiden, um ja nicht an den Pranger gestellt zu werden. Also wir können einfach Kritik in Organisationen vergessen, wenn es nicht Hilfe zur Zielerreichung ist.
Mhm.
Also müssen wir auf dem Mindset arbeiten. Da haben wir Bewusstsein 1, Werkzeug 2. Und jetzt ist klar, und das ist auch das, was du ansprichst, der Unterschied zum Leading Simple heute und gestern. Gestern war es ganz viel Werkzeug. Und heute ist es eine glasklare Methodik und Didaktik zur Entwicklung von Bewusstsein.
Mhm.
Ganz klar strukturiert. Schritt 1, nicht, du musst halt einmal mehr aufstehen wie hinfallen, Resilienz, also die Bullshit-Sätze, die wir kennen, sondern gibt es eine Methodik und Didaktik, die kann ich genau verfolgen. Und jetzt wird es natürlich interessant, wenn wir diese Dinge, die da drin sind, wenn wir die visuell abbilden können, wenn wir die auf einmal sichtbar machen können, wenn wir darüber reden können, wenn wir Worte haben, wenn wir es definieren können, dann kommen wir da rein. Denn wir haben so eine Problematik, Leistungsträger brennen aus, Depressionen, mentale Krankheiten, lauter so ein Scheiß. Wir haben eine fantastische Welt, wir haben Riesenmöglichkeiten und wir knicken gerade mental ein. Warum? Das Betriebssystem bleibt gleich und die Apps werden immer komplexer. Veränderungen immer mehr und das Betriebssystem wächst nicht mit. Also an was müssen wir arbeiten? Das muss uns klar sein. Am Betriebssystem. Damit wir da mithalten können. Und deswegen ist heute das Arbeiten im mentalen Bereich für die Führungskraft das Wichtigste. Und dann sind die Werkzeuge total einfach.
Das finde ich super spannend, so wie du das eben beschrieben hast, weil das würde ich absolut unterstreichen. Die Leute, mit denen ich so zu tun habe, die sagen auch mal, ich weiß nicht, wie ich das machen soll, ich weiß nicht, wie ich den richtig abhole, ich weiß nicht, wie ich das Klartext adressiere. Und dann sehen die, wie ich mit meinen Leuten spreche, auch manchmal richtig Klartext. Und danach ist aber auch keiner böse, weil die unterscheiden können zwischen dem persönlichen Angriff und der sachlichen Kritik. Und immer wenn ich dann gefragt werde, weil manchmal hat man ja auch so ein paar, ich sag mal, Fähigkeiten im Leben erworben, die man gar nicht wirklich erklären kann. Die sind einfach da und die funktionieren halt gut. Aber da ist halt einfach so, wenn man nicht die nächste Ebene anstrebt und das dann reflektiert und runterbricht und so. Aber tatsächlich denke ich, und das finde ich super, wie du es gesagt hast, als Motivation für alle, die hier zuhören. Ich glaube, wenn du ernsthaftes Interesse an deinem Gesprächspartner hast und den nicht emotional zerstören möchtest, dann ist auch die Art, wie du es präsentierst, automatisch wirkungsvoller. Weil die Leute merken ja, dass du da keine versteckten Ziele verfolgst, niemanden klein machen möchtest, sondern du greifst auf das zurück, was dir in der Situation zur Verfügung steht. Und wenn du jetzt nicht wie der Semmelrot ohne Punkt und Komma reden kannst, dann machst du es langsamer. Und wenn du weniger Worte hast, dann machst du es so. Aber die anderen wissen ja trotzdem, dich einzuschätzen, weil die haben ja die Benchmark zu deiner, ich sag mal, wie sie dich wahrnehmen in den sonstigen Lebenslagen. Und deshalb glaube ich, starten und im Prozess besser werden und dann vielleicht mit Boris und seinem Leadership-Institut im Hintergrund das Ganze noch ein bisschen professionalisieren, systematisieren und dann auch wirklich besser ja, modularisieren, sodass ich da wirklich auf Werkzeuge zurückgreifen kann, deren Bedienung mir auch vollständig klar ist. Aber ich glaube, im ersten Schritt sind eine ganze Menge Probleme in euren Unternehmen deshalb vorhanden, weil ihr der Kommunikation gänzlich ausweicht und immer hofft, das wird sich schon von alleine lösen und ihr nur das wieder thematisiert, was gerade als Krise explodiert ist. Und wenn ihr früher an die Leute rangeht und auch mal einen Kanal aufmacht, ich bin mit Mitarbeitern immer gerne Abendessen gegangen, um einfach auch mal den Raum zu schaffen, zu sagen, erzähl mir doch mal, wo willst du mit dir und deinem Leben hin, was beschäftigt dich, was findet da sonst noch so statt, wo ich nicht mit dabei bin, dann bauen wir ein viel größeres Verständnis auf. Und wenn sich dann jemand auch anders abgeholt fühlt, dann bekommst du auch plötzlich einen ganz anderen Level hin und dann eskaliert das auch in der Firma gar nicht mehr so oft, weil die Leute von sich aus kommen und sagen, hier brauche ich Unterstützung, hier fühlte ich mich temporär überfordert, hier hätte ich gerne mal eine zweite Meinung und dann bist du weg aus diesem Rechtfertigungsgespräch, weil häufig gehst du ja als Führungskraft nur auf jemanden zu, wenn der Mist gebaut hat, der ist automatisch in der Defensive und dass da kein konstruktiver Dialog draus entsteht, ist ja für mich jetzt keine Überraschung, aber manche versuchen es 100 Mal. Von daher...
Idealerweise wäre es im Vorfeld die Dinge lösen, so wie du das jetzt machst und ansprichst, ist der Königsweg. Ja, ist der Königsweg.
Die bin ich aber froh, dass ich das aufgezeichnet habe, dass Boris Grunde das so einschätzt. Das werde ich jetzt immer wieder mal ausspielen, wenn sich das anbietet. Aber vielen Dank, mach gerne weiter.
Ja, die Bahnung oder halt das Wegnehmen im Vorfeld heißt ja, du hast die Erfahrung gemacht und ganz viel ist Spannung. Und dann nehmen wir die raus. Heute ist natürlich das beste Wort dafür Framing oder anders, dass ich das Bewusstsein eben drumherum ändere. Und wenn ich das Bewusstsein ändere, ändere ich die Wahrnehmung. Wahrnehmung, alles ist anders. Ja? Vielleicht als Kernkompetenz, die in der Zukunft hoffentlich von den Menschen wirklich intensiver aufgenommen wird. Macht euch Gedanken, wie ihr lebenslang Spitzenleistungen liefern könnt und dabei mental gesund bleibt. Trainiert das, macht, sagt nicht, der eine hat es, der andere hat es nicht. Einer der wichtigen Punkte, wenn ich in einer Organisation die Kompetenzen oder die Möglichkeit der Weiterbildung so strukturiert habe, dass rein theoretisch jeder es lernen könnte, wenn er denn will. Dann habe ich die Ausrede genommen, da hat es ja keiner gesagt, man hat es ja keiner beigebracht, sondern ich sorge dafür, wenn du es willst, so geht das. Wenn du nicht mitmachen willst, das ist dein Bier, ist okay, aber sag nicht, wir haben uns nicht bemüht oder wir haben es nicht probiert. Und das ist so ein bisschen meine Idee oder meine Vision dahinter. Wie kann man das systematisieren in Organisationen, dass die Ausrede genommen wird? Mir hat es keiner gesagt, mir hat es keiner beigebracht oder wie auch immer. Dann kannst du immer sagen, da gibt's das. Mein Job als Unternehmer ist hier zu Ende. Meine 50%. Ich als Unternehmer habe 50%, die liefere ich. 50, lieber Mitarbeiter, sind bei dir. Du bist mächtig, komme nicht mit, du musst motiviert werden, du musst. Hör mir auf, ich habe nicht 100. Auch wenn der Führungsliteratur, du musst alles, nein, hast du nicht, lieber Unternehmer. Du hast 50% zu verantworten und diese 50 machen wir fucking great. Und die anderen 50 bleiben beim Mitarbeitenden. Ja, der ist mächtig. Der ist was, ne? Können und wollen, müssen wir immer hingucken. Meine 50, du kannst mir Mitarbeiter, sag mir, welche 50 ich besser machen kann, mache ich's. Habe ich die Werkzeuge, habe ich die Wiese, habe ich alles bereit, ist alles da, habe ich das gut gemacht, gebe ich da alle Möglichkeiten besser zu, habe ich das gemacht? Okay, deine 50 ist nicht nur Show up, nimm die Wiese in Besitz, trainier die Werkzeuge und liefer. Und red nicht, du musst motiviert werden und abgeholt werden oder glücklich gemacht werden, nein, musst du nicht. Und ich fordere das ein. So, und wenn wir das haben, 50-50. Ich mache mir halt Sorgen über die Überforderung der Leistungsträger in unserer Gesellschaft. Weil die zu viel stemmen und zu wenig fordern. Mhm. Und wir müssen intelligenter die Menschen fordern, weil wenn ich Brötchen hole in der Kälte draußen beim Bäcker und komme zurück und ich schneide die Brötchen auf, die sind lecker. Die sind lecker wie im Fünf-Sterne-Hotel, wo sie da liegen, aufgeschnitten. Weil ich habe sie selber geholt. Und heutzutage wollen die Leute Probleme ausweichen, anstatt zu lernen, dass das Lösen von Problemen glücklich macht. Und es macht uns stark. Wir müssen die Leute fordern. Und irgendwie kriegen wir es nicht hin, dass das Spaß macht. Das ist immer so, ich will immer nur Sonne haben. Dabei ist die Kälte und die Nässe und der Widerstand, der ist es.
Das, glaube ich, ist absolut, ich sage mal, Cash ist die beste Versicherung, aber das Zweite ist einfach, wenn ich weiß und mir wirklich darüber bewusst bin, was ich für eine hohe Problemlösungskompetenz habe, dann weiß ich, dass ich immer die Chance habe, von der Opferhaltung oder der Opferrolle, in die ich vielleicht reingedrückt werden soll, wieder direkt rauszuspringen und wieder in die Initiativhaltung zu kommen und zu sagen, ich gehe das jetzt einfach an, ich mach das weg. Und dann ist es halt einfach so, hinten raus, es waren dann vielleicht wieder stressige Tage, eine stressige Herausforderung, hinten raus denkst du, das gibt ja eine Zufriedenheit, die lässt sich ja in Geld gar nicht aufwiegen, wenn man einfach weiß, ich stand vor einem riesen Problem, ich habe es hingekriegt, vielleicht auch nicht alleine, das ist ja nicht entscheidend, aber ich habe es hingekriegt, ich habe nicht aufgegeben, ich habe mich nicht zurückwerfen lassen und deshalb glaube ich, ist es eben wichtig, in dem Bereich immer an sich zu arbeiten. Wenn man jetzt, ich überlasse dir das Schlusswort, ich möchte ja deine Zeit insoweit nicht überstrapazieren, weil mir das so viel Freude hier gemacht hat, dass ich gerne zu einem späteren Zeitpunkt sage, wir müssen das nochmal machen in einem anderen Schwerpunkt. Aber jetzt möchte ich dir sozusagen das abschließende Statement überlassen. Was muss jemand machen, der sagt, der Grundl ist Top-Typ, ich hatte bisher keine Berührungspunkte mit dem, ich will den kennenlernen, ich will da in das Leadership-Institut, ich will irgendwas anderes von dem machen oder was wäre eine zusätzliche Lebensphilosophie, die so prägnant hängen bleibt, wie die die Stille, die du vermeidest, schützt dich vor der Antwort, die du brauchst und so weiter. Also das sind einfach so ein paar coole Sachen, die hängen bleiben. Hau noch was raus und dann überlasse ich dir hier das Schlusswort der Folge. Bedanke mich, bevor ich dir das Schlusswort überlasse, für deine Zeit, für deine Impulse, für deine Insights und überhaupt für dein Wirken, weil du hast mich vor vielen Jahren sehr inspiriert. Du inspirierst heute immer noch sehr, sehr viele Menschen. Ich freue mich über unseren Kontakt. War ein großartiges Interview. Deine Bühne.
Danke, Philipp. Also, wenn ihr euch für unsere Arbeit interessiert, natürlich Social Media, kann man erstmal reingucken. Da kann man in die Resonanz gucken, das kostet nichts, alles gut. Der erste Einblick, glaube ich, bei uns ist die Online-Lernwelt. Also muss ich vorstellen, wir haben 360 Lernschritte im Bereich Selbstführung. Wie führe ich andere und wie führe ich Gespräche? In drei Lernhäuser zusammengepackt. Das ist vom Invest her, dass man sich vorstellen kann, Grundinvest 1,5 Millionen Euro. Und jetzt sind wir schon bei 2,5. Da sind einige tausend Leute drin. Und dort kann man praktisch einfach so reingehen und sich mal in dieser Grundelwelt der Unterscheidung, mentales Differenzierungsvermögen, ja, tummeln. Da gibt's Lernwege, Pfade und so weiter, Anfragen. Wir haben inzwischen auch eine AI natürlich. Da kann man Fragen und Antworten stellen. Also das Ganze gibt's auch schon als App. Also das ist alles nur digital. Da muss ich nicht mal mich irgendwo hinbewegen. Und meistens ist das so der Sprung da rein. Und dann, wenn man in der Welt ist, dann ist es natürlich ein Institut. Wir machen sehr viel Inhouse, offene Seminare. Und dann findet man praktisch diese Welt der Unterscheidungen in unterschiedlichsten Formen dann wieder. Das Ganze ist extrem strukturiert und durchdacht. So, dass es am Anfang gar nicht auffällt, dass man erstmal denkt, so, fuck, was ist denn das hier? Und dann, wenn man da irgendwann mal durch reinkommt in diese Welt, das bin ja nicht ich, das sind ja Themen, dann findet man das richtig, richtig geil. Es ist aber, da machen wir uns nichts vor, ein mentales Fitnessstudio. Und das ist so interessant, wir wissen alle, damit der Muskel wächst, muss er belastet werden und es tut weh. Ja, damit das Ding wächst, muss es belastet werden und das tut weh, weil es mich fordert. Und deswegen ist natürlich das Unterhaltsame auch, ist ja auch schön, ne? Hallen voll, schreien, tschuku, ja, huhu, hahahi, ist okay. Aber das löst keine mentale Transformation aus. Dazu muss ich gefordert werden. Und wer das will, herzlich willkommen.